Cannstatt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Zu 50% haben wir den Dreier in der Tasche, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Mit diesem abgewandelten Zitat von Rainer Kallmund kann man, glaube ich, ganz gut beschreiben, was sich so in der Halbzeitpause am letzten Samstag im Neckarstadion in Stuttgart abgespielt hat. Als der VfB eine 2:0 Pausenführung dann doch nicht ganz über die Ziellinie bringen konnte. Darüber wird zu reden sein heute. Deswegen ist wie immer Christian Pavlic hier mit bei. Servus Christian.
Hi Philipp, ich grüße dich.
Und wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, wir haben eine Taktiktafel-Deluxe-Folge heute vor, denn dafür haben wir Jonas Bischofberger eingeladen. Jonas, grüß dich.
Servus, hallo.
Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte, ihr kennt ihn, wenn ihr regelmäßig unsere Sendung hört, denn da wird er immer eingespielt, meistens mit dem Blick auf den kommenden Gegner in unserer Mein VfB-Taktiktafel. Und wir dachten, wir nutzen die Länderspielpause heute einfach mal und machen eine große Taktiktafel-Deluxe-Folge daraus. Jonas, bevor wir aber so ein bisschen einsteigen in die, sag ich mal, in Medias Res gehen und so uns dem Spiel vom Samstag widmen, aber auch so der bisherigen Saison, was ist eigentlich mit dir los? Wie kam diese ganze Geschichte, dass diese Faszination für Taktik überhaupt entstand? Was ist VfB taktisch? Seit wann nimmst du den VfB in die Lupe? Was machst du sonst so? Erzähl einfach mal ein bisschen.
Ja, wo soll ich anfangen?
Vorne.
Ja, ich bin derzeit Doktorand an der Uni Wien und dort jetzt auch eher mit der Datenanalyse von Fußball beschäftigt und bislang habe ich eben vor allem den taktischen Blick auf das Spiel, auf den Fußball und auf den VfB gehabt. Mache eben den Blog vfbtaktisch.de seit wie vielen Jahren? 7, 8 Jahre müssen es jetzt sein. Und ja, wie kommt man zur Taktik? Ne, ist halt irgendwie, ich mag halt Fußball, ist einfach, ich mag diesen Sport, ich verfolge den gern und ich interessiere mich einfach für Sachen und auch für die Tiefe von Sachen und dann passt es halt genau zusammen, wenn man halt genau das Spiel verstehen will und sich genau die Spiele anguckt, dann landet man eben bei taktischen Überlegungen und Beobachtungen. So kam das halt irgendwann.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben uns ja auch schon lange darauf gefreut, auch dich mal einzuladen, Jonas, zu uns in die Sendung. Und als ich vergangene Woche dann meinen Kumpels erzählt habe, dass wir dich in der Sendung haben, in der nächsten Folge während der Länderspielpause, da hieß es zu mir, frag ihn doch mal, wie der so ein Spiel guckt. Also ist der, wie ist das zum Beispiel, wenn du hast diesen analytischen Blick, diesen taktischen Blick, so nehmen wir dich wahr, aber wie ist das, wenn dann der VfB, sage ich mal, eine 2-0-Führung weggibt und dann Ecke, Kopfball zum 2-2? Bist du dann auch einer, der auch mal auf den Tisch haut und Scheibenkleister, muss das jetzt irgendwie sein? Wie nimmst du so ein Spiel wahr? Wie durchlebst du so ein Spiel?
Ja, das kommt voll drauf an. Also ich meine, wenn ich halt ein Spiel mit anderen Leuten gucke, dann ist der Taktikblick halt aus. So, dann ist auch, okay. Dann ist halt, glaube ich, nicht anders als bei euch auch. Aber wenn ich halt allein vorm Fernseher sitze, wie jetzt eben oft, und das Spiel gucke, dann ist halt einfach der Taktikmodus an, der Kommentator aus und dann, wenn man dann halt einen Spielverlauf sieht, dann kann man das schon irgendwie einordnen, und wenn man es schon ein paar Mal gesehen hat und forscht dann eben nach den Ursachen, und dann ist es auch ein bisschen, ja, bisschen gediegener.
Ist fast ein bisschen wie bei uns, Philipp, ne? Je nachdem, ob wir im Dienst sind oder nicht.
Ja, klar. Das kommt natürlich ganz, ganz drauf an. Ist doch logisch. Bei mir ist es tatsächlich deutlich ruhiger und analytischer, wenn ich im Dienst bin. Und wenn ich eben zu Hause gucke oder mit meiner Partnerin oder mit Kumpels, dann sieht das natürlich etwas anders aus. Insofern trifft das voll zu auf das, was Jonas gerade beschreibt. Jonas, hast du dann so Zugänge zu Scouting-Feed und solchen Sachen? Ja, hast du das? Also kannst du quasi diesen, sag ich mal, Adlerblick von oben dir irgendwie zuschalten? Oder hast du einfach nur das Fernsehbild wie jeder andere auch?
Leider nein, ich habe leider auch nur das Fernsehbild. Also wenn jemand von den Hörern vielleicht Zugriff auf Scouting-Feed oder so hat, kann er mir gerne eine Mail schicken oder sowas.
Frag doch auch mal bei deiner Uni nach, ob die sowas haben. Das müsste ja irgendwie, ja klar, aber das ist natürlich, also ich habe das auch nicht permanent. Ich kam schon 2-3 Mal in den Genuss, das während dem Spiel zugeschaltet bekommen zu haben. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, ja, weil du ganz anders sehen kannst, wie sich Ketten organisieren, wie sich Strukturen rausbilden im Mittelfeld. Und. Was übrigens ganz witzig ist, also Tipp für jeden, der wenn es denn mal wieder möglich ist, in Bad Cannstatt ins Stadion geht, wenn ihr wirklich so einen Scouting-Blick haben wollt, dann gibt es zwei Optionen, und zwar Oberrang Cannstatter oder Oberrang Untertürkheimer Kurve. Je nachdem, auf einer Seite des Spielfeldes hinterm Tor ganz oben, da ist der Blick von der Tribüne ähnlich dem, was Scouting Feed bietet. So habe ich es zumindest wahrgenommen, wenn ich da stand. Also das ist schon immer ganz gut da oben.
Definitiv, da kann man irgendwie beides miteinander verquicken so ein bisschen. Also tatsächlich so Cannstatter Kurve, Oberrang ist super, weil du dann halt trotzdem einfach auch immer noch alles siehst. Wenn du zwischendrin auf die Toilette gehst, siehst du teilweise aber nicht alles, ja, was sich auf dem Spielfeld abspielt. Ja, aber das ist, finde ich, einfach auch durchaus interessant. Und ich meine, so ging es uns jetzt, dem geschätzten Kollegen Carlos Rubina und mir auch. Wir saßen auf der Medientribüne am Samstag im, ja, mal wieder traurig, traurig leeren Stadion. Das ist tatsächlich eines dieser Spiele gewesen, es ist immer so eine blöde Floskel, aber wenn es für ein Spiel gilt, dann dieses. Das hätte wirklich eine volle Hütte verdient gehabt. Wollen wir kurz über das Spiel sprechen?
Dann wäre es auch anders ausgegangen. Nee, noch nicht. Ich würde gerne noch eine Frage, hätte ich gerne noch an.
Wie er mich wegrätscht, der Meisel.
Schön. Mit Anlauf, auf Kniehöhe.
Großartig.
So eine richtige Jens-Jeremies-Grätsche war das gerade. Was ich gerne noch wissen wollen würde von Jonas: A, wenn du ein Spiel schaust, hast du dann, also sag ich mal, die Taktik-Lupe an, so, dann hast du, machst du Notizen, hast du Block, Bleistift oder Rechner oder sonst was nebendran, wie du da Dinge einfach dir, du musst ja Notizen in irgendeiner Form anfertigen, so stelle ich es mir zumindest vor, wenn du nachher dann das ganze Ding sezieren willst. Und das zweite ist, wie groß ist dein Fußball-Taktikbücher-Buchschrank? So rum ist es richtig.
Mit den Notizen mache ich halt entweder auf dem Handy oder am Rechner oder, also ganz früher habe ich auch handschriftlich gemacht, aber das wird so schnell unübersichtlich, würde ich nicht empfehlen. Das Problem ist halt, wenn man Notizen macht, dann das lenkt dann schon ab. Also man kann die eigentlich nur in den Pausen machen, wenn der Ball mal im Aus ist. Aber wenn einem dann was im Spiel auffällt und dann will man es direkt notieren und dann läuft das Spiel aber noch, dann übersieht man andere Sachen. Also das hat auch so seine Nachteile.
Okay.
Und der Taktikbücherschrank, ich schaue gerade hinter mir, ja, so ein paar Bücher sind drin, aber es gibt nicht wahnsinnig viele gute Bücher über jetzt Taktik und Taktiktheorie. Da gibt es eben ein paar gute, aber das meiste ist halt schon einfach durch die Beobachtung von Fußballspielen so angeeignet.
Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist aber ein Standardwerk irgendwie, das sollte man schon gelesen haben, wenn man sich für die ganze Materie interessiert?
Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, das Buch von Jonathan Wilson, Revolution auf dem Rasen.
Ja.
Aber so mittlerweile kann man, glaube ich, ist man am besten dran mit einfach einem beliebigen Buch von Toby Escher.
Okay. Bist du eigentlich eher, weil das hatten Philipp und ich vor ein paar Wochen auch, bist du eigentlich eher der Word- oder der Excel-Mensch? Also trägst du dann solche Sachen gerne auch irgendwie, machst du das in Tabellenform oder schreibst du das dann, deine Gedanken, ordnest du die dann auch ganz normal in einem Word-Dokument oder auf dem Blog?
Ja, Word, auf jeden Fall Word, weil Excel, das ist dann strukturiert, aber in Word kann man immer noch mal eine Notiz machen, das bisschen umsortieren, so, das finde ich viel einfacher, viel besser.
Großartig, ich sage immer nur Rechtsklick, Tabelle einfügen.
Ich sag nur, Excel ist der eitrige Vorunkel am Arsch aller Tools, die es irgendwie gibt für Internetdinge. Das ist so nervig, dieses Programm, aber gut.
Das stimme ich zu.
Ja. Wilder Ritt in Bad Cannstatt. Christian, ich spiele den Ball zurück. Wollen wir über das Spiel reden?
Ja, gerne. Ich kann gerne einsteigen. Ich bin ja vor Ort gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Jetzt mal vom Ergebnis weg, war das für mich Samstagnachmittag VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt seit langer Zeit mit so das geilste Spiel, das ich live gesehen habe. Also ich musste lang zurückdenken, dass ich mich irgendwie daran erinnere, wann zum letzten Mal wirklich ein VfB-Spiel so richtig Bock gemacht hat. Da suchen wir in der zweiten Liga in der vergangenen Saison, glaube ich, lange. Vielleicht gab es das 5-1 gegen Sandhausen, aber das war irgendwie was anderes. Dieses Spiel war so ein verrücktes Ding. Ich habe es ja vorher schon angesprochen, Carlos Ubina saß neben mir. Das ist einer, der es normalerweise pflegt, wirklich akribisch auch diesen Spielfilm sich so mitzunotieren auf dem Blockblatt. Der kam irgendwann dann spätestens Anfang zweiter Halbzeit nicht mehr hinterher, als dann irgendwie Gonzales drüber und auf der anderen Seite Stenzel klärt auf der Linie und Klimowitz und so. Den musste ich teilweise ein bisschen, Carlos, ist alles okay, kommst du noch hinterher, ist alles in Ordnung. Das heißt, ja, da war schon, kam schon teilweise ins Schwitzen. Also viele, viele, unfassbar viele Torszenen. Das wurde ja, Philipp, wir haben das ja davor so ein bisschen, ich will nicht sagen uns gewünscht, aber man konnte schon erahnen, dass das eher so ein Spektakelspiel werden würde. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist halt die reine Ergebnisseite und da, glaube ich, sind wir uns einig, Philipp, das könnten dann doch zwei Punkte sein, die dann am Ende fehlen. 2-0 zur Halbzeit daheim gegen Eintracht Frankfurt, auch wenn dieses Spiel für mich nie durch war, aber da solltest du dann eigentlich die drei Punkte schon holen, oder?
Ja, das ist also definitiv, finde ich. Ich habe ja vor zwei Folgen diesen Spruch geprägt, but can they do it on a cold rainy night in Stoke? Und genau das ist jetzt für mich irgendwie so eingetreten. Also Lachs übersetzt heißt das ja, bringen sie es im grauen Liga-Alltag auch auf den Rasen. Das haben sie 60 Minuten geschafft, aber sie haben es nicht nach Hause gebracht. Und das sind so Punkte, die dir nachher einfach fehlen, meiner Ansicht nach. Und deswegen sagte ich auch gerade, mit Fans hättest du das Spiel nicht verloren. Wenn du mit Fans im Rücken so aus der Halbzeit kommst, dann machst du das 3-0. Da waren sie auch wirklich nah dran. Und dann fährst du es irgendwie nach Hause. Was mich gefreut hat tatsächlich und war eben schon der Umstand, dass man, wie gesagt, vor dem Spiel erwarten konnte, zwei Mannschaften mit, sag ich mal, guten taktischen Ansätzen, zwei Mannschaften, die nach vorne spielen, zwei Mannschaften, die für offenes Visier stehen. Und das hast du, finde ich, gesehen. Ich glaube, da kann mir Jonas auch zustimmen.
Ja, also definitiv. Also Frankfurt ist jetzt auch einfach seit Jahren einfach eine Offensivmannschaft und auch ein bisschen, ja, eine ungewöhnliche Mannschaft, auch taktisch. Also was halt bei Frankfurt immer ganz auffällig ist, sind diese Halbverteidiger, die dann über den Flügel nach vorne viel anschieben. Das machen in der Form nicht so viele Teams und ja, war dann halt einfach, weil der VfB eben auch so eine offensive Mannschaft ist, kam dann halt ein sehr ansehnliches Spiel bei rum.
Das war echt, also wirklich einfach für die Augen schön. So was alles andere angeht, auch man hat das auch viel sehen können an der Seitenlinie, was sich da zugetragen hat. Ich habe mich zum Beispiel ein bisschen zurückerinnert an das Hertha-Spiel, was wir hatten. Ganz andere Fußball, ganz andere Konstellation. Aber da war es beispielsweise so, in dem Moment, als Gonzalo Castro das 2-0 gemacht hat, zugegeben nach 70 Minuten ungefähr, aber da war für mich der Deckel drauf auf dem Spiel. Also da war für mich klar, 2-0 bei der Hertha, dieses Ding ist erledigt. Bei diesem Spiel hatte ich einfach trotz 2-0-Führung auch zur Halbzeit nie den Eindruck, dass das Ding gegessen ist. Du hattest, Philipp, du hast angesprochen, mit dem dritten wäre es wahrscheinlich durch gewesen. Das hat auch Adi Hütter hinterher eingestanden, der Trainer der Eintracht. Aber das war irgendwie ein komplett offenes Ding, trotz des Spielstandes von 2-0. Und dann kam eben diese kleine Knickphase mit dem 2-1 mehr oder minder aus dem Nichts und dann eben dem Ausgleich.
Nee, die kam nicht aus dem Nichts. Die kam nicht aus dem Nichts.
Siehst du anders?
Ich sehe das vollkommen anders und das wird hoffentlich auch unser Taktikexperte mir unterstreichen, denn Frankfurt hat einfach erstens mal die besseren Impulse von der Bank gebracht mit dem kleinen und mein Freund Younes, der von Neapel kam, glaube ich, und mit Ayman Barkok. Diese beiden Spieler haben einfach eine völlig andere Struktur in das Spiel gebracht. Darauf hat der VfB keine Antwort gefunden, auch nicht durch beispielsweise eigene Wechsel oder durch klassisches In-Game-Coaching. Deswegen habe ich hier auch auf dem Sheet stehen. Das war das erste Spiel, wo ich finde, dass Matarazzo das nicht gut gemacht hat, sein In-Game-Coaching. Er hat das nicht rechtzeitig erkannt, er hat nicht rechtzeitig darauf reagiert. Jonas, bitte unterstütz mich.
Da bin ich auf deiner Seite. Also ich finde auch einfach, dass Frankfurt gut umgestellt hat. Also mit Younes und Barkok dann Flügelverteidiger ist ja schon super offensiv, auch einfach und super mutig. Und finde, man hat auch gesehen, dass sie einfach den VfB dann auch genau über diese Position geknackt haben. Also es gab dann einfach ganz viel diese Diagonalbälle nach links auf Younes, der dann sich so hinter Silas dann davongeschlichen hat. Was auch so ein bisschen eine Schwachstelle war beim VfB, dieser Raum. Und Barkok dann ironischerweise eben auch der gewesen, der dann eben das Tor vorbereitet hat und, glaube ich, das den Eckball auch geschlagen hat, wenn ich es weiß.
Genau, ja.
Und genau, also es war einfach dann auch gut von Frankfurt gemacht.
Also in dem Moment war es dann einfach auch gut gemacht und man hat beim VfB auch so einen Abfall, so einen leichten gemerkt. Also dass da auch ein bisschen auch, glaube ich, die Puste gefehlt hat. Kein Wunder, wenn man so ein Tempo geht, auch 70 Minuten. Trotzdem war es halt für mich in dem Moment so, als es eben 2-0 stand und diese Chancen durch Gonzalez und Klimowitz da waren, in diesen Minuten hat für mich nicht viel danach geschrien, dass jetzt dass Frankfurt den Anschlusstreffer erzielt. In dem Moment, als sie es dann aber getan haben, da sah der VfB diese 10, 12 Minuten nicht wirklich gut aus. Da hast du auch zum ersten Mal gemerkt, das hat auch Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel gesagt, da sind wir zu passiv gewesen auch. Da sind sie fast ein bisschen ängstlich gewesen auch in dieser Phase. Erstaunlicherweise dann aber wiederum, fand ich, Jonas, vielleicht kannst du das dann auch mal nochmal einordnen, fand ich dann zum Beispiel die Phase nach dem 2-2, also so die Schlussviertelstunde, fand ich dann wieder recht stabil. Also da war das wieder ein deutlich offeneres Ding. Eigentlich dieses Tief hatte der VfB wirklich zwischen dem 2-1 und dem 2-2, oder?
Ja, also das ist halt immer so dieses psychologische Ding auch, wenn du halt vorne liegst, dann kannst du halt entscheiden, will ich noch ein Tor schießen oder will ich einfach keins kassieren? Wenn ich 2-0 vorne bin, noch ein Tor schieße, naja, gewinne ich halt 3-0, ist auch egal, ob es jetzt 2-0 ist oder 3-0, aber wenn du halt ein Tor bekommst und vielleicht noch eins, dann sind halt direkt die Punkte weg. Das heißt, zu einem gewissen Teil lohnt es sich dann halt, ein bisschen passiver zu sein, zu versuchen, das wegzuverteidigen. Auf der anderen Seite hat man halt auch gemerkt, dass der VfB das nicht so gut kann und schon auch darauf angewiesen ist, dass sie das Spiel von der eigenen Hälfte entfernt halten. Und wenn der Gegner halt einfach den VfB reindrücken kann, dann ja auch die Bälle vorne reinspielen kann, dass der VfB das dann nicht mehr so gut verteidigt. Und da hätte man vielleicht dann eher antizyklisch sozusagen handeln müssen und gerade dann höher anlaufen wieder müssen und gerade auch bei den Kontern, als der VfB dann gekontert hat, haben sie erstens nicht so gut ausgespielt und zweitens sind sie halt, wenn sie im Konter den Ball verloren haben, einfach nicht ins Nachsetzen gekommen. Also sind dann so die Hintermannschaft ist dann halt hat einfach nicht nachgesetzt, ist nicht auf den Ball, keinen Zugriff auf den Ball bekommen und dann hat halt Frankfurt sofort wieder einen Ball gehabt, konnte wieder aufrücken und dann ging das Spiel von vorne los. Also das war auch dann vom VfB nicht so optimal, aber auch, glaube ich, schwierig zu lösen. Und nach dem 2-2 war dann ja auch der Spielstand einfach wieder offen und dann wurde dadurch auch das Spiel wieder offener, glaube ich.
Philipp, verstehe ich dich dann richtig? Also was du auch vorhin mit Ingame-Coaching angesprochen hast, du hättest dir beispielsweise so eine Einwechslung wie die von Koulibaly dann auch vielleicht eine Viertelstunde früher gewünscht oder vielleicht sogar, weiß nicht, zu Beginn der zweiten Halbzeit, solche Geschichten. Ist das das, worauf du ein bisschen hinzielst?
Also wäre ich an der Seitenlinie gestanden, hätte ich was völlig anderes gemacht. Und zwar hätte ich erstens mal den meines Erachtens schwächsten Offensivspieler geopfert, nämlich Wamangituka, hätte dafür aber nicht ihn positionsgetreu ersetzt, sondern hätte versucht umzustellen. Ich hätte einfach auf zwei Stürmer umgestellt. Wenn ich sehe, dass ein Abraham irgendwie monatelang nicht gekickt hat, aus der Verletzung kommt, sein erstes Spiel über 90 Minuten macht, nicht wirklich sicher wirkt in den ersten 60 Minuten, dann stelle ich dem einen auf die Füße. Und das ist Kalajdzic in dem Fall. Und dann habe ich ein Zwei-Stürmer-System, wo einer nur dafür da ist, den da vorne so viel Stress wie irgend möglich zu machen. Und ich habe Gonzalez, der perfekt um so einen Stoßstürmer sozusagen rumspielen kann. Das wäre mein Ansatz gewesen tatsächlich. Und ich hätte es in der Halbzeit schon riskiert, weil wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, dass Matarazzo in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich seit er hier ist, immer die ersten Wechsel entweder positionsgetreu offensiv ersetzt oder noch offensiver geht. Und genau das hätte ich mir halt gewünscht, beim Stand von 2-0, ohne darauf zu gamblen sozusagen, so schätze ich zumindest ein, dass er das getan hat. Die Jungs werden das in der Besetzung jetzt voll über die Bühne bringen, das 3-0 machen und dann spielen wir die Nummer hier runter. Ist natürlich sehr leicht gesagt hinten raus und vielleicht auch der völlig falsche Ansatz wird mir jetzt gleich der Kollege Bischofsberger hier ins Wort fallen. Ich weiß es aber nicht.
Ja, nee, also ich finde, mich überrascht es auch ein bisschen, dass so dieser Zwei-Stürmer-Ansatz noch nicht so oft zu sehen war. Also meistens war ja dann, man hat dann schon Spieler wie Klimovic auch um den Stürmer rumgespielt, so ein bisschen. Aber dass man halt mal zum Beispiel eben Kalajdzic und Gonzalez mal als Sturmduo aufstellt, wo dann Kalajdzic so der Anker ist und Gonzalez dann eben so um ihn rumspielt, das ja, wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Vielleicht auch für die Situation interessant gewesen.
Können wir nachher noch ausführlicher besprechen, glaube ich, auch was der Kader da tatsächlich für Optionen hergeben würde. Silas habe ich gerade schon angesprochen, wo ist sein Schwung denn hin? Er ist zumindest weg, der Anfangsschwung, mit dem er in die Saison gekommen ist. Man merkt, dass der Junge dann schon relativ schwer hat gerade, seine Beine ordentlich zu sortieren, seine Leistung auf den Platz zu bekommen. Er hat auch wieder diese, finde ich, nicht permanent, aber man sieht es regelmäßig wieder, die Schwäche am ersten Kontakt ist wieder da. Mhm. Das sind halt dann einfach Dinge, da haben wir die letzten Wochen oft drüber gesprochen, das sagt auch der Trainer ständig, wenn wir nicht in jedem Spiel an die Leistungsgrenze kommen, an das Limit, und das gilt für jeden Einzelnen auf dem Platz, dann werden wir Probleme bekommen, und das ist am Samstag einfach deutlich zu sehen gewesen. Wie gesagt, Younes hat das dann perfekt gemacht nach seiner Einwechslung, hat den Raum da super ausgenutzt, wurde ein bisschen besser, als Koulibaly dann drauf war, aber ja, und auf der anderen Seite haben wir unseren Kollegen Sosa, der natürlich auch ein gutes Spiel gemacht hat, ein solides Spiel gemacht hat, aber eben auch jemand ist, der, ich will nicht sagen defensiv super anfällig, aber der doch da einfach regelmäßig Schwächen einfach offenbart, die er in der Rückwärtsbewegung hat. Es ist besser geworden, aber sie sind noch da. Was sagt denn unser Experte eigentlich, Christian?
Also du meinst jetzt diesen anderen Experten, den wir neben unserem Jonas Bischofberger noch haben. Nämlich Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse. Den habe ich mal beauftragt, uns mal vielleicht ein bisschen ein paar Informationen zu geben zu Borna Sosa, der wirklich, glaube ich, da sind wir uns einig, wir drei, ein echt auffälliges Spiel gezeigt hat. Und Steffen hat sich das mal ein bisschen angeschaut. Borna Sosa am vergangenen Samstag gegen die Eintracht und auch wie beispielsweise die Einwechslung des Kollegen Barkok die ganze Statik des Spiels so ein bisschen geändert hat. Hören wir mal rein.
Am 7. Spieltag hat der VfB Stuttgart daheim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Ein echter Aktivposten in der Partie war Borna Sosa. Der kroatische Flügelspieler absolvierte seine 4. Partie in dieser Saison und stand das 2. Mal über 90 Minuten auf dem Platz. Und die Einsatzzeit wusste er zu nutzen. Am Ende der Partie kam der 22-Jährige auf 7 Torschussbeteiligung. Einen höheren Wert erreichten in der Partie nur Gonzalo Castro und Nico Gonzalez mit je 8 Beteiligungen an Torschüssen. Dass Sosa keine Torbeteiligung und somit womöglich den ersten Heimsieg der Schwaben feiern konnte, lag weniger an ihm als an der teilweise überragenden Leistung des Frankfurter Torhüters Trapp und an der Querlatte. Bei 2 Freistößen und einem erstklassigen Sololauf in der 77. Minute legte er seinem Teamkollegen erstklassige Bälle auf. Die Spieler brachten das Spielgerät auch auf den Kasten, aber sowohl Trapp als auch die Latte wollten den Ball nicht passieren lassen. Angekommen sind über 90 Minuten aber noch eine ganze Menge mehr Pässe. Von 28 gespielten Pässen fanden 24 Stück ihr Ziel, macht eine Passquote von 86%. Leicht vom Ball zu trennen war Sosa ebenfalls nicht. Mit einer Zweikampfquote von 78% lieferte der Kroate einen beachtlichen Wert. Insbesondere wenn man bedenkt, dass Frankfurts Trainer Adi Hütter zur Pause wechselte und statt Touré im zweiten Durchgang Ayman Barkok ins Spiel brachte, um auch den Offensivwirbel von Sosa zu stoppen. Während offensiv Barkok lieferte, war auch er nicht in der Lage, Sosas Offensivdrang zu stoppen. In Zahlen, von den 7 Torschussbeteiligungen, die Sosa erreichte, verbuchte er 4 Stück in der zweiten Hälfte, 2 davon in der turbulenten Crunchtime nach der 75. Minute. Beachtlich zugleich, obwohl Silas Wamangituka auf dem Platz stand, lieferte Sosa den Topwert in der Partie in puncto Geschwindigkeit. Mit 34,26 km/h war Sosa der schnellste Stuttgarter am 7. Spieltag. In der Form ist es nur eine Frage der Zeit, wann er weiter Scorerpunkte und Torbeteiligungen sammeln kann. Vielleicht ja schon im Duell gegen Hoffenheim.
Vielen Dank, Steffen. Und vom einen Experten Steffen zum anderen Experten Jonas. Jonas, wie hast du Borna Sosa am Samstag wahrgenommen? Ist das, also ich muss ja persönlich sagen, ich kannte ihn auch so. Das sah ein bisschen zwischenzeitlich hier gegen den Kollegen Touré aus, wie in der kroatischen Liga Dinamo Zagreb gegen Slaven Belupo, was der Kollege Sosa da für Räume hatte. Aber er hat das auch gut genutzt. Ne? Er hat oft auch auf diese Halbfeldflanken verzichtet, ist bis zur Grundlinie durch. Das haben wir beim VfB von ihm noch nicht so häufig gesehen, oder?
Genau, ich glaube, das war auch so ein bisschen eine Schwachstelle, die der VfB da identifiziert hat, so diese Räume hinter Touré. Lustigerweise hat genau die umgekehrten Räume, die Frankfurt in der zweiten Halbzeit dann genutzt hat, hinter Silas, und in der ersten Halbzeit waren es eben die hinter Touré, wo dann Sosa ganz viel reingestoßen ist und dann halt, ja, einfach die Bälle in die Tiefe kamen. Und das sind halt dann genau seine Situationen, wenn er dann mit Tempo, mit seiner Dynamik dann die Flanken reinbringen kann.
Philipp, du hast es ja vorher angesprochen, bei Borna Sosa ist ja immer so dieses Thema auch Defensivarbeit und wie verteidigt er überhaupt und wie sieht das dann alles aus? Hat man dann auch durchaus in der zweiten Halbzeit gemerkt, da gab es die eine oder andere Situation, da hat er sich echt schwer getan, aber siehst du da eine Entwicklung, zumindest teilweise im Defensivbereich bei Sosa?
Die ist da, ich meine, das sieht man schon an seinem Trikot.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, die ersten Wochen, die ersten Spiele, die er gemacht hat, ist der mit blütenweißem Dress in die Kabine gegangen nach dem Kick. Ja, da hat der Mäuschen nicht mal waschen müssen. Ja, und mittlerweile sind da Grasflecken drauf. Das ist schon mal gut. Ja, also mein alter Trainer in der Bezirksliga, der hätte gesagt, Junge, wenn du einmal so vom Platz kommst ohne einen Dreckspritzer, stell die nächste Woche nimmer auf. Ja, ganz einfach. Ja, weil es da halt drum ging. Hör mal zu, hier heute, da wird die Grasnarbe umgegraben, wenn es drauf ankommt, ja, und das ist schon zu sehen. Es ist aber halt immer noch so, dass es ein bisschen lax einfach da ist, ja. Das ist ja auch, er ist ja auch so ein bisschen so ein Typ, der ist hang loose und Surfer Dude irgendwie so ein bisschen. Ich könnte mir den auch ganz gut in Hawaii vorstellen, braun gebrannt auf einem Brett, so, ja. Andererseits ist, glaube ich, auch in dieser, sag ich mal, Wingback- oder Offensivverteidiger-Rolle oder wie man immer, Jonas hat es besser, ich habe mir den Begriff nicht merken können, aber in dieser Wingback-Rolle hast du natürlich auch immer es muss halt auch das Zusammenspiel mit deinem Partner passen, das ist in dem Fall Kempf. Und das ist, glaube ich, auch noch ausbaufähig. Und so kommt es eben dazu, dass er vorne wirklich das gezeigt hat, was auch ich in der kroatischen Liga von ihm gesehen habe, und dass er einfach auch besser zu seinem Spielerprofil passt. Er ist eher offensiv orientiert und dass es eben hinten hier und da immer noch so ein bisschen klemmt. Ich weiß nicht, Jonas, siehst du auch diese Tandem-Geschichte, also mit dem, sag ich mal, linken Verteidiger in der Dreierkette, dass da noch so ein bisschen Abstimmungsthematiken da sind?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch auf beiden Seiten so. Also das ist, glaube ich, auch bei Stenzel und demjenigen, der im Vorhinein spielt, so. Und links eben genauso. Also das liegt, glaube ich, auch daran, dass es oft im Spiel einfach so wechselt zwischen Viererkette, Fünferkette, Dreierkette. Das ist eigentlich immer so ein bisschen im Fluss. Und dann, wenn es halt gerade wechselt, dann müssen sich die Spieler auch wieder neu abstimmen und neu orientieren. Und ja, da hat Sosa in dem Spiel auch ein paar Stellungsfehler drin gehabt, die mir noch so in Erinnerung sind. Und ja, das ist auf jeden Fall noch ein Defizit. Was mir noch einfällt zu Sosa in der Offensive, war er jetzt in dem Spiel auf jeden Fall recht auffällig. Aber ich warte eigentlich so darauf, dass er da so den nächsten Schritt macht. Also der hat so einen guten linken Fuß, aber ich sehe halt nie, dass der auch mal im Passspiel Akzente setzt. Also der steckt so tolle Flanken und er müsste eigentlich von der Technik her, müsste er eigentlich auch mal ja so eine Verlagerung irgendwie in die Mitte spielen oder so einen Querpass, einen kreativen, irgendwie sowas halt. Und das sehe ich von ihm halt gar nicht. Und das wäre eigentlich so der nächste Schritt, auf den ich schon seit einer Weile warte.
Selbst der Klassiker, wenn er einfach nach innen spielt, Mittelfeldspieler kommt, lässt klatschen in die Gasse, er geht, selbst das siehst du ganz selten. Ja. Sondern er überläuft dann halt oder wird halt in die Tiefe angespielt aus dem Mittelfeld raus. Aber dass er das selber initiiert, das kommt wirklich relativ selten vor, das ist richtig. Ja.
Das ist wahr. Und imstande ist er dazu, zumindest wer sich beispielsweise auch die letzten Auftritte von ihm bei der U21-Nationalmannschaft angeschaut hat, da haben die einmal Griechenland wirklich in die Einzelteile auseinandergenommen. Und da hat er bei zwei Toren genau das so ein bisschen gemacht, was ihr gefordert habt. Also er ist in der Lage dazu, aber es ist richtig, im VfB-Trikot er hatte das bisher nicht so auf den Platz gebracht. Ich habe Hoffnung, dass es funktioniert. Die Frage allerdings, die sich stellt, ist natürlich, sind die nächsten Spiele, die da kommen, eine Gelegenheit dazu. Da kommen natürlich ein bisschen andere Kaliber. Eigentlich sind das so diese Frankfurt-Heimspiele, das sind eigentlich diese Spiele, wo er glänzen kann. Und ich glaube aber auch noch wirklich, habt ihr beide auch angerissen, wirklich auch noch mehr eigentlich zu noch mehr in der Lage ist, das aber noch nicht ganz zeigt. Ich würde mal sagen, wir sind da irgendwo bei 2 bis 3 oder so unterwegs vielleicht.
Ja, wird abzuwarten sein, wie er jetzt auch aus der Pause zurückkommt, ob er wieder mit einer Rückenprellung hier anmarschiert und 10 Tage raus ist oder ob er es wirklich schafft, tatsächlich einen kleinen VfB-Rekord zu brechen, nämlich das dritte Spiel in Folge in der Startformation. Wenn er jetzt tatsächlich unverletzt zurückkommt, glaube ich, stehen die Chancen nicht schlecht, denn er hat wirklich Argumente für sich gesammelt, auch beim Trainer, glaube ich.
Denke ich auch.
Wollen wir uns mal, wenn wir schon bei den Flügeln sind, unser großes Taktik-Tafel-Zwischenfazit zum bisherigen Saison, wollen wir mal das Fass aufmachen und gleich mit dem Flügelspiel beginnen?
Ja, Herr Meisel, wir wollen.
Sehr schön. Jonas, wir spielen jetzt dir ganz dreckig den Ball einfach in die Tiefe. Flügelspiel beim VfB Stuttgart. Positiver Faktor, ausbaufähig, Stärken, Schwächen, Einfluss aufs Gesamte. Ordne es doch mal so ein bisschen ein.
Der Ball in die Tiefe war fast so gut wie von Didavi auf Silas.
So. Sehr gut. Das ist übrigens sehr gut rhetorisch, auch der Moment ein bisschen Zeit zu gewinnen, um zu überlegen, was man jetzt sagen möchte, Jonas. Sehr gut. The stage is yours.
Ja, so das, ja, Flügelspiel. Ich finde erstmal, dass der VfB eigentlich relativ viel durch die Mitte erstmal spielt. Also, man sieht so, wenn die Verteidiger so das Spiel eröffnen, dann geht der Blick eigentlich eher erstmal in die Mitte. Können wir den Ball durch die Mitte spielen? Und wenn nicht, dann geht's eben nach außen. Aber trotzdem, also es ist schon so, dass die Flügel und gerade eben diese Dribbler-Typen, die da halt auf den Flügelverteidiger oder Philipp als Swingback-Position genannt, auflaufen, die sind schon sehr wichtig und sehr prägend auch für das Spiel. Also Koulibaly jetzt, der einen Wahnsinnssprung gemacht hat, finde ich, in den letzten Monaten, sieht das zumindest auf jeden Fall in den ersten Spielen, dass die einfach, wenn es halt nicht durch die Mitte geht, dann gibt's halt denen den Ball, die dribbeln dann in die Mitte und dann hast du davon da wieder neue Optionen. Und insofern ist es halt mehr als ein Plan B, sondern wirklich auch ein ganz, ganz prägendes und ganz wichtiges Element beim VfB. Also man hat es ja auch gegen Freiburg gesehen, diese Flügelangriffe über Sosa waren ja auch ganz, ganz präsent. Und ist einfach ein ganz wichtiges Mittel, glaube ich, für diese Mannschaft.
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Also siehst du das auch als, also es gibt jetzt nicht den ultimativen Weg, aber siehst du das jetzt auch als den gangbarsten Weg für den VfB Stuttgart auch in dieser Liga? Es sind jetzt 7 Spieltage gespielt und ich glaube, da hat der VfB schon auch, ich glaube auch überregional deutlich auf sich aufmerksam gemacht, auch mit dieser Vertikalität in seinem Spiel. Auch über die Flügel, ist das, wo du sagst, genau das ist das, worauf man sich jetzt fokussieren sollte, wenn man beim VfB Stuttgart tätig ist?
Ja, also das ist halt, glaube ich, sicher ein Aspekt. Aber ich finde, der VfB ist schon eine Mannschaft, die mehr Waffen hat als das. Also so ein anderes Beispiel sind halt wirklich diese Pässe in die Tiefe einfach. Also die gibt's ganz oft. Also man sieht es eigentlich selten, dass beim VfB wirklich im letzten Drittel einfach beide Seitenlinien besetzt sind und dass der Ball dann in die Breite läuft, sondern das ist unfassbar, wie viele Läufe da in die Tiefe kommen. Und du siehst es dann auch teilweise an den Situationen, wenn dann Fehlpässe passieren. Das sind dann ganz oft Pässe, wo ein Spieler aus dem Mittelfeld dachte, jemand läuft in die Tiefe, dann so halb blind den Ball durch die Schnittstelle spielt, aber dann der Lauf gefehlt hat. Also da merkst du einfach, dass die auch voll drauf ausgerichtet sind, diese Bälle in die Tiefe zu spielen. Und das ist einfach eine gute Mischung. Also Spiel durch die Mitte, Spiel über außen, das passt einfach. Also da hast einfach mehrere Waffen an der Hand.
Ja, ich muss... Spiel durch die Mitte, muss ich beispielsweise denken an dieses wunderbare Tor in der ersten Minute gegen den ersten FC Köln. Das war, glaube ich, so ein bisschen dieser Gegenpol, ne, zu dem Flügelspiel. Wenn man sich da ein Tor zeichnen könnte, dann wäre das wahrscheinlich so nach schnellem Ballgewinn.
Genau, und das Spiel durch die Mitte ist halt auch noch deswegen ganz gut, weil du damit einfach gewissermaßen auch weniger Risiko gehst. Also wenn du den Ball immer nach außen zirkulieren lässt, dann gibt's immer so diese Situation, du spielst einen Pass auf den Flügelspieler und der Gegner reagiert schneller, fängt den ab und kann dann sofort nach vorne durchstarten und nach vorne kontern. Wenn aber die Spieler immer in die Tiefe laufen und du die Bälle in die Tiefe spielst und dann ein Fehlpass passiert, dann kannst du halt sofort nachsetzen. Also dann kommt halt, wenn der tiefe Ball nicht ankommt, kommst du sofort ins Gegenpressing. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig große Stärke, wenn man mal darauf achtet, wie der VfB seine Bälle verliert. Also Ballverluste vom VfB führen ganz oft dazu, dass die Situation nachher besser ist als vorher. Und das ist schon eine gute Qualität und auch wichtig für die Mannschaft.
Die haben das im Trainingslager tatsächlich sogar forciert, also bewusst Fehlpässe gespielt, bewusst den Ball hergegeben, in diesen Räumen, in diesen Situationen, um Gegenpressing-Situationen zu forcieren, um die überhaupt zu bekommen. Und das merkst du jetzt auch wieder. Also es ist momentan nicht so, dass es war halt eine Trainingsform, ja, um das einfach zu ja, in dein Hirn reinzubekommen, was passiert, wenn. Im Spiel denke ich nicht, dass es mutwillig ist, wenn sie den Ball hergeben, aber man sieht eben, dass dann Automatismen greifen, die eben durch Trainingslager-Geschichten mittlerweile einfach sehr, sehr tief sitzen, einfach gut drin sind.
Ja, das ist ja auch so, glaube ich, für die Mannschaft auch oder für die Spieler befreiend, wenn sie wissen, wenn ich den Ball verliere, dann können wir da immer noch was Gutes rausholen. Dann kannst du halt viel mutigere Aktionen machen. Wir haben vorher über die Dribblings von außen, von Koulibaly, von Silas geredet. Die können diese Dribblings halt auch machen, weil wenn sie den Ball verlieren, kann der VfB den Ball halt sofort zurückholen. Und dann machen sie auch mehr Dribblings und dann entwickeln sie sich auch besser, dann lernen sie besser und das passt einfach gut zusammen.
Ja, aber dennoch sind wir uns, glaube ich, alle drei einig, wenn wir sagen, Flügelspiel, um diesen Themenkomplex vielleicht jetzt auch abzuschließen, Flügelspiel ist ein Stilmittel, aber stilprägend ist es nicht für einen VfB.
Ja, denke ich auch. Ich fand ganz interessant, was Jonas eben einfach gerade gesagt hat. Man hat den Eindruck, dass Automatismen drin sind in diesem Spiel und zwar auf mehrere Spielsituationen verlagert. Das ist ja das, wo wir, glaube ich, Philipp und ich in über 130 Folgen danach gesehnt haben, dass es sowas gibt. Also gerade diese Szene, ich musste dran denken, ne, Pass raus auf den Flügel und der Lauf fehlt und was passiert dann? Gut, dann landet der Ball halt im Seiten aus. Ist aber auch nicht viel passiert. Aber das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass eigentlich schon so etwas wie Automatismen von einem Spieler zu den anderen, zu seinen Mitspielern da sind, dass er erwartet und genau weiß, was er von seinem Mitspieler zu erwarten hat. Das sind für mich gute Signale. Also es gab oft genug Phasen in den vergangenen Jahren, Jonas, ich glaube, du hast es ja auch beobachtet, wo teilweise derjenige, der den Ball hatte, mit die ärmste Sau auf dem Platz war. Und davon sind wir, glaube ich, gerade weit entfernt, oder?
Genau, das ist schon was ganz anderes jetzt, ja.
Formation ist unser nächster gefetteter Punkt hier auf unserer Liste. Themenkomplex Formation im Trainingslager. Ich gehe gerne nochmal die paar Wochen zurück. Haben wir von Matarazzos Toolbox irgendwann gesprochen, denn er hat für bestimmte Spielsituationen, beispielsweise hoher Rückstand oder beispielsweise frühe Führung, beispielsweise, keine Ahnung, wir müssen auf Biegen und Brechen noch was tun, kurz vor Schluss hat er eben bestimmte Formationen sozusagen vorgegeben. Und die Mannschaft hat das umgesetzt. Da waren dann solche Bonbons zu sehen wie Kaminski in den Sturm und Endo als Quarterback in die Dreierkette, so wie es Atta jetzt gerade spielt. Ich finde, beim Spiel auf Schalke hat man das ganz gut gesehen, was der VfB mittlerweile zu, sag ich mal, switchen imstande ist während einer Partie, oder Jonas?
Ja, also ich finde, gegen Schalke hat man, finde ich, besonders gesehen, wie viel im Fluss das halt auch einfach ist. Also da gibt es halt eine Situation, verteidigen sie auf einmal eine Dreierkette, dann lässt sich irgendwie der linke Flügelverteidiger in die Kette fallen, dann ist es eine klare Viererkette und einfach diese Umformungen sind einfach total flüssig und ohne dass auch, so habe ich zumindest den Eindruck, ohne dass man da jetzt unbedingt bei jedem Detail eingreifen müsste von außen, sondern die Spieler reagieren dann auch gut, wenn sich was am Spiel verändert und können da auch mit ihrem Gespür fürs Spiel damit arbeiten.
Sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man hört ja momentan eigentlich fast alles und man hört ganz, ganz selten irgendwelche Kommandos von wegen jetzt 4-4-2 oder sonst was von VfB-Seite, sondern die Spieler entscheiden das selbstständig. Auch das hat Matarazzo initiiert im Trainingslager, ich gehe schon wieder dahin, aber auch da war ganz oft, wenn ich mit ihm über solche Dinge gesprochen habe, über, sag ich mal, taktische Formationen, Wechsel oder taktische Wechsel bezogen auf eine Spielsituation, dann hat er fast immer gesagt, sein erster Satz, die sind alt genug, die können das selbst entscheiden. Und auf Schalke hast du das, finde ich, also er gibt dir natürlich die Werkzeuge an die Hand, er übt das ein und so weiter, aber die Entscheidungen treffen die Spieler. Und ich finde, du hast das gegen Schalke halt auch da gut gesehen, weil als der Kollege Baum dann irgendwann angefangen hat, Zettelchen reinzureichen, bevor der Oczipka das gelesen hat, haben die schon wieder was anderes gespielt. Ja, also die Schalke war teilweise überhaupt nicht in der Lage, darauf zu reagieren, weil das so fluide war vom VfB, dass bevor der Zettel dann irgendwie bei allen durchgereicht wurde, war es schon wieder was anderes zu sehen.
Das ist übrigens ein Punkt, Philipp, wollte ich gerade auch ansprechen, gut, dass du es gemacht hast, gerade bei diesem Schalke-Spiel. Wenn dann auch ein Manuel Baum oder jetzt auch ein Hinteregger nach dem Frankfurt-Spiel Komplimente dieser Art an den VfB verteilen. Das sind nämlich zum Beispiel welche, die man, glaube ich, durchaus annehmen kann. Also nicht diese Floskeln von wegen kein normaler Aufsteiger. Aber Manuel Baum hat nach dem Schalke-Spiel völlig unverhohlen zugegeben, die haben uns in der zweiten Halbzeit taktisch vor massive Probleme gestellt. Wir wussten nicht, was sie als nächstes machen. Sie haben ständig gewechselt. Das hat uns keine Ruhe gelassen. Und der Hinteregger hat ähnliche Dinge gesagt, auch von der Offensivpower auch geschwärmt des VfB Stuttgart. Also dahinter lässt der VfB einen Eindruck. Und ich fand, das ist das, was mich zum Beispiel am positivsten stimmt, gerade mit Blick auf dieses Schalke-Spiel, dass der VfB durchaus der ein oder andere Mannschaft in der Liga taktisch überlegen sein könnte. So, das ist die These, die ich aufstelle. Jetzt darfst du dagegen gehen, Jonas, oder wie auch immer.
Ja, also nein, von den Mannschaften, sagen wir mal, Platz 4 abwärts, also ich finde die Top 3, die sind auch taktisch einfach super anzuschauen. Aber wenn man so Platz 4 runtergeht, dann gibt es viele Mannschaften, die schon ein hohes Grundniveau haben, aber die jetzt nicht so berauschenden Fußball spielen, die ein bisschen pragmatisch rangehen und ja auch mehr übers Spiel gegen den Ball kommen teilweise. Und da ist der VfB schon eine sehr, sehr positive Erscheinung. Eine von den wenigen Mannschaften, finde ich, die sich auch taktisch deutlich, also das ist wirklich eine gute Entwicklung auch gegenüber der letzten Saison. Und die sich da einfach weiterentwickelt hat. Deswegen würde ich da durchaus mitgehen.
Ah gut, dann bin ich schon mal beruhigt. Wenn ich aber ganz kurz reingrätschen darf, Jonas, das würde mich auch mal interessieren. Du warst freundlich, wirklich, das hat sich gut angehört. Es ist aber eigentlich eine schöne Kritik auch gewesen, von pragmatisch spielenden Mannschaften zu tun. Was ist denn so eine Bundesliga-Mannschaft, wo du sagst, boah, ey, also da 90 Minuten muss nicht immer sein.
Muss ich mich unbeliebt machen bei irgendeiner Fangruppe.
Einfach bei allen anderen 17, ist vollkommen
wurscht. Ja, es gibt da so Spiele, also zum Beispiel, ich tue mich immer wahnsinnig schwer, wenn ich diese zwei Sonntagsspiele sehe und denke mir, nee, wer guckt sich das denn jetzt an, bitte?
Ja, also Schalke und Mainz, also Schalke vor dem Trainerwechsel war halt schon schwierig. Mainz auch, gerade dann in der Phase, wo es dann auch rund ging. Bremen weiß man ja auch einfach, dass die diese Saison große oder halt spielerisch einfach nicht so stark sind. Die Ergebnisse sind ja okay. Ähnliches bei Köln. So, also
gut, dass du es ansprichst. Ich habe nämlich weg vom Sonntag, ich habe am Freitag Bremen gegen Köln angeschaut und es hat wehgetan. Das möchte ich an der Stelle. Ich brauche kein Mitleid von euch, ich wollte es nur gesagt haben.
Masochist.
Zurück zu den Formationen rund um den VfB. Philipp, du hast dir ein paar so Fragen überlegt. Die eine hast du vorher so ein bisschen angerissen. Warum nicht mal zwei Stürmer? Ich glaube, da haben wir vorher ein bisschen einen Tick sind wir rein, aber noch nicht ganz in die Tiefe. Wie siehst du das, Jonas? Ist das auch ein Mittel durchaus, das der VfB öfter mal versuchen sollte?
Ja, also kommt halt dann auch stark auf die Besetzung an einfach. Also die müssen dann halt auch gut harmonieren und gut zusammenpassen. Also das, wenn da jetzt, ich weiß nicht, Kalajdzic und Alguacil spielen würden, weiß ich nicht, ob das so gut harmonieren würde. Aber wäre sicher eine Option, Kalajdzic mit einem Tempospieler oder mit einem Zwischenraumspieler, der dann halt um ihn rumspielen kann. Das wäre schon eine Option. Aber da muss man halt wirklich ein Pärchen finden, was einfach harmoniert.
Ich glaube tatsächlich auch, das Material ist der ausschlaggebende Grund. Ich finde es immer ein bisschen fast despektierlich, von Material zu sprechen, wenn es um Menschen geht. Aber natürlich ist das, was an Optionen zur Verfügung steht, glaube ich nicht, dass du, also du kannst, ich finde es ganz schwer zu sagen, zwei rauszupicken, bei den zwei wird es garantiert funktionieren. Also so wie ich das vorher, sag ich mal, etwas salopp getan habe mit Gonzalez und Kalajdzic als Option für die Halbzeit gegen Frankfurt. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Einfach auch, weil weil die grundsätzliche Ausrichtung der Mannschaft ist eben nicht darauf ausgelegt. Es wird wenig trainiert auf diesen Fakt hin, also mit zwei Stürmern zu agieren. Und klar, es ist immer einfach zu sagen, auf dem Papier müsste ja, aber ich glaube, im Real Life sozusagen auf dem Platz ist es wirklich ganz, ganz schwierig, zwei zu finden, wo es wirklich dann so harmoniert, dass es dann eine gefährliche Waffe ist. Ansonsten hast du halt einen, sag ich mal, vorne eine Position, einen Mann irgendwie weggegeben, der überhaupt nicht funktioniert, und dafür hättest du dann vielleicht doch lieber mehr Druck über die Außen auf dem Platz gehabt. So, ja, schwierig, wirklich schwierig. Ich möchte es nicht entscheiden wollen als Trainer.
Fakt ist, und ich glaube, das haben wir alle vor der Saison so nicht erwartet, wenn es ums Toreschießen geht, sind die Probleme nicht so groß beim VfB Stuttgart. Ich glaube, wir alle, ich kann mich an die Folge vor der Saison mit Dirk Preiss erinnern, wir haben teilweise echt ins Überlegt, wer soll eigentlich die Tore schießen. Das ist dann wirklich anders gekommen. Defensiv hingegen gab es die ein oder andere Schwäche. Wir werden auch gleich noch auf die Standardsituation zu sprechen kommen, sowohl offensiv als auch defensiv. Aber was diese Dreierkette hinten angeht, da stellt sich auch durchaus die Frage, ob es da möglicherweise noch weitere Optionen und Variationen gibt, Philipp.
Ja, ich denke schon. Ich meine, allein schon deswegen, weil Atta keine Werbung für sich gemacht hat gegen Frankfurt und auch schon gegen Schalke. Sag ich mal, solide, aber dann halt Elfer verschuldet und so weiter. Also ich, Quatsch. Aber egal. Anyway, also er hat keine Werbung für sich getan. Das kann man, glaube ich, unterm Strich so stehen lassen. Er hat dann schon hier und da ein bisschen Defizite, die dann offensichtlich werden, wenn das halt alleine praktisch richten muss. Und dann hast du halt einen wie den Waldemar Anton, der das spielen kann, der deutlich mehr nach vorne verteidigt. Also Atta hat ja eher qua Quarterback-Rolle da in der Mitte in dieser Dreierkette, aber er ist dann schon eher so, hatte die Tendenz zum klassischen Libero, während eben ein Waldemar Anton ist prädestiniert und bekannt dafür auch, nach vorne zu verteidigen, aggressiv nach vorne zu rücken, dort einfach schon Situationen erst gar nicht entstehen zu lassen. Und dann hast du halt noch zwei grundsolide Jungs an seiner Seite mit Kempf, mit Stenzel. Könntest theoretisch noch diskutieren, Kaminski für Stenzel, aber ich denke schon, dass es da Optionen gibt, demnächst auch, die man sehen wird. Oder, Jonas?
Ja, also ich find es generell interessant, was diese Konstellation da hinten mit, dass man mit Stenzel und Carazo eigentlich da zwei Spieler in der Dreierkette hat, die ja eigentlich auf offensiveren Positionen zu Hause sind. Und das ist auch so ein bisschen, also eine Schwachstelle wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es ist schon was, was auch für Probleme sorgt, wenn der Gegner halt einfach Zugriff auf diese Abwehrkette bekommt und da die Bälle reinspielen kann, dann sind die beiden auch, neigen die beiden auch ein bisschen dazu, mal einen Patzer zu machen. Gerade Carazo auch in den letzten Spielen ein bisschen. Ja, also ich glaube, das ist auch, da wäre der VfB froh, wenn sich Mavropanos zum Beispiel nicht verletzt hätte und wenn es auch Anton eben zurückkommt, dass es da ein bisschen solidere Optionen gibt vielleicht.
Der VfB hat defensiv ganz viele verschiedene Abwehrspielertypen auch. Ne? Also jeder, der die Rolle so ein bisschen anders interpretiert, du hast gerade Mavropanos angesprochen. Ich meine, der hat beim 1-1 gegen Leverkusen gespielt. Da sah das ja schon wieder ein bisschen anders aus von der Statik in der Defensive. Gibt es denn so aus deiner Sicht sowas, wo du sagst, also wenn ich mir das jetzt aussuchen könnte, wenn ich jetzt der Trainer wäre, dann würde ich mit dieser Defensivformation spielen, personell und taktisch. Gibt es da was, wo du sagst, das ist aus VfB-Sicht ideal momentan?
Das ist, glaube ich, alles Abwägung letzten Endes. Also wenn Mavropanos jetzt für Stenzel spielen würde, wäre er nicht verletzt, dann könnte er jetzt, glaube ich, mit seiner Dynamik und seiner Zweikampfstärke deutlich besser einfach in diesen Räumen hinter Silas ausputzen. Aber wäre natürlich spielerisch würde er, glaube ich, auch nicht an das rankommen, was Stenzel da liefert. Also letzten Endes ist das, glaube ich, alles eine Abwägungssache.
Ich glaube, dieses Thema, auch rund um die Defensive des VfB, wird uns echt die ganze Saison so ein bisschen begleiten. Das ging vor der Saison los, geht jetzt nach 7 Spieltagen so weiter. Hochspannend. Und ich glaube, wir können so ein bisschen überleiten zum nächsten Thema, wenn wir schon dabei sind. Das sind nämlich Standardsituationen. Und auch da würden wir das ein bisschen versuchen, so von beiden Seiten zu betrachten. Wollt ihr eher über die Offensiven oder die Defensiven sprechen? Sagt ihr es mir?
Sowohl als auch.
Beides interessant.
Ja, genau. Beides
interessant. Also dann würfel ich. Dann fange ich, dann wären wir schon gerade bei der Abwehr waren, dann lass uns das doch mal ansprechen. Defensive Standards. Mein Eindruck ist, das ist aber nur ein Eindruck, ich hab den nicht belegt mit Zahlen, mir sind es ein bisschen zu viele Standard-Gegentore. Also das ging los am ersten Spieltag gegen Freiburg. Da sahen sie gefühlt bei keinem einzigen Standard gut aus. Es gab Gegentor auf Schalke nach dem Standard. Es gab jetzt das Gegentor nach einer Ecke. Gefühlt übrigens auch, finde ich, viele Probleme im Kopfballduell, also viele Kopfballgegentore, wer sich daran erinnert. Auch in Mainz, dieses Tor ist dann aus dem Spiel rausgefallen, aber auch in der Luft. Jonas, nimmst du das, kannst du diesen Eindruck, diesen einfachen, sag ich mal, gefühlten Eindruck, den ich habe, kannst du den bestätigen? Wo hat der VfB Probleme bei defensiven Standards und wenn ja, wo?
Ja, ich habe letztens erst die Statistik mal angeschaut, wie viele Gegentore die Mannschaften nach Standards bekommen haben. Und der VfB hat, glaube ich, 4. Und die schlechteste Mannschaft hat 6 Gegentore, glaube ich. Ich habe vergessen, wer es war. Und ich finde, man...
Schalke. Zweiflehmer Schalke.
Ich finde, man merkt auch so ein bisschen, dass das passt schon auch zum Eindruck. Also ich finde, dass der VfB schon bei den Defensivstandards relativ viel wackelt. Also spielen da halt so eine Raumdeckung. Was ich eigentlich ganz gut finde, also ich mag das eigentlich, weil bei der Manndeckung hast du immer das Problem, dass du halt manche Sachen eigentlich nicht so richtig verhindern kannst. Also wenn der Gegner halt einen guten Block stellt oder so einen Manndecker aus dem Weg zieht und dann einer reinstartet oder sowas, das wenn man dann nachher in die Analyse geht, dann kannst halt immer nicht so viel machen. Oder dann hat halt immer ein Spieler seinen Gegenspieler verloren und der war halt schuld und Analyse Ende. So, das ist immer nicht so richtig konstruktiv, finde ich. Und bei der Raumdeckung hast du halt so die Verantwortung auf ein bisschen mehr Schultern verteilt. Aber ich habe das Gefühl, dass das beim VfB auch dazu führt, dass die halt nicht, dass dann nicht alle Spieler diese Verantwortung in dem Ausmaß tragen und dass sie nicht immer hundertprozentig konzentriert sind und nicht hundertprozentig den Blick dafür haben, wo jetzt der Gegner gerade reinstartet und wer wen aufnehmen muss und so. Das ist ja das Wichtige, dass man nicht in dieser Raumdeckung stehen bleibt, sondern dann eben auch in die Zweikämpfe kommt und ins Kopfballduell geht. Und das ist halt, das sehe ich schon, dass der VfB da Aufholbedarf hat.
Da kommt, glaube ich, dann auch wieder zum Tragen, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass du halt mit Stenzel und Atta halt zwei, sage ich mal, positionsfremde Spieler da eigentlich hast, die dann halt vielleicht dann doch diese letzten 5-6% vermissen lassen in diesen Situationen, eben weil es nicht wirklich ihre Position ist, auch wenn es Kalle und Atta wirklich gut machen, aber das ist halt dann vielleicht das, was zum Tragen kommt. Was ich dagegen finde, wo sie sich verbessert haben bei defensiven Standards, ist diese klassische Rebound-Situation. Letzte Saison war der VfB bekannt dafür, den Rebound nicht im Griff zu haben. Das heißt, sie haben eigentlich die erste Aktion verteidigt, hatten da den Kontakt irgendwie, machen dann aber den Ball nicht fest, sondern ermöglichen dem Gegner eine zweite Chance und den klassischen zweiten Ball. Und das ist diese Saison deutlich besser geworden. Subjektiv jetzt, wirklich gefühlt, ich kann es auch nicht untermauern durch Zahlen. Wir müssen mal den Steffen fragen, die nächsten Tage, unseren Mann vom Institut für Spielanalyse, die messen solche Zahlen, die messen das, die haben da Werte zu und das ist vielleicht tatsächlich dann auch mit harten Fakten zu belegen.
Und ich dachte immer, du schläfst mit Zahlen unter dem Kopfkissen ein.
Nee, die Zeiten sind vorbei.
Ja, gut. Das also sozusagen ein bisschen so der defensive Aspekt. Offensiv hingegen kann ich jetzt direkt dieses Spiel hernehmen gegen Eintracht Frankfurt. Ich glaube, jeder von euch hat diese beiden Freistoßsituationen im Kopf, die zu Großchancen geführt haben, die mutmaßlich das Spiel hätten entscheiden können zugunsten des VfB. Erst Gonzales, der den Ball über das Tor jagt und dann dieser Kopfball von Klimowitz nach Freistoß von Borna Sosa, der an der Querlatte landet. Das waren ja jetzt nicht einfach irgendwelche Standards, sondern das waren einstudierte Varianten und da saßen auch Carlos und ich um und haben uns angeschaut und haben gesagt, Chapeau, das hätte eigentlich ein Tor verdient gehabt, ja, so ein Einfallsreichtum. Haben wir beim VfB so auch nicht so häufig gesehen in der Vergangenheit, oder?
Naja, sie waren schon immer ganz solide. Beispielsweise Zweitligasaison Anfang unter Tim Walter.
Kämpf gegen St. Pauli mal, ja.
Unfassbar viele Standardtore dabei, eben auch durch diese Ansage, möglichst alles flach auszuspielen. Ja, das zählt dann auch als Standardtor. Wenn du aus einer Ecke raus, die du flach spielst, ein Tor entwickelst, dann ist es ja trotzdem ein Standardtor oder wird so zumindest gezählt. Das ist schon sehr ordentlich. Mir sind auch genau diese zwei Szenen im Gedächtnis geblieben. Andererseits hast du natürlich auch Jungs, die eine unfassbare Qualität im Fuß haben. Da zähle ich Borna Sosa dazu, der Daniel Didavi gehört dazu, der Gonzo Castro gehört dazu, der Philipp Clement gehört dazu, der bei fast jeder seiner Einwechslungen immer sich aufs Scoreboard bringt mit einer Vorlage durch Eckball oder sonst was. Und das ist halt schon eine Qualität, die ist so nicht, glaube ich, in jeder Truppe vorhanden.
Jonas?
Ja, ich würde Christian auch zustimmen. Das ist einfach, ich finde, die Standards, die Offensivstandards sind einfach einfallsreich und kreativ und das ist auch nicht Schema F, dass die immer das Gleiche machen und die gleiche Idee abspulen, sondern da habe ich auch das Gefühl, dass die Spieler einfach auch gewisse Freiheiten haben und eben verschiedene Sachen sich überlegen können und dann flexibel abrufen können im Spiel.
Ich finde das auch spannend, auch gerade die ganzen Namen, die du aufgezählt hast, Philipp, weil durchaus auch Philipp Clement, meine ich, hat den Freistoß geschlagen, der gegen Leverkusen zum 1-1 geführt hat durch Sascha Kalajdzic, das war dann wirklich so der Klassiker, Flanke Kopfball.
Der hat 2 oder 3 Assists schon auf der Uhr, obwohl er kaum spielt. Also
ja. Und das hat sich im Übrigen in der Vorbereitung auch schon ein bisschen angedeutet. Gerade in diesem Testspiel gegen Sandhausen, da gab es, glaube ich, auch mal eine schöne Flanke auf Daniel Didavi. Das ist dann halt auch einfach ein Mittel, das muss man auch ganz ehrlich mal sagen. Auch beispielsweise in solchen Phasen wie erster Spieltag gegen den SC Freiburg, wo du in der Nachspielzeit noch unbedingt ein Tor schießen musst. Und da war auch Philipp Clement einer so der auffälligsten Spieler in dieser Schlussphase.
Ja, wobei er da halt, finde ich, auch auf seiner Paradeposition agiert hat.
Ja.
Nämlich als spielerischer Part auf einer Doppel-6. Der ist kein Achter, das wird er nicht mehr. Auf der 10 kommt er nicht an den Kollegen vorbei, beziehungsweise die Position ist so, dann eher von Materazzo gern mit so einem fluiden jungen zwischen den Reihen Spieler wie Klimowitz besetzt. Und ich finde, auf dieser Doppel-6, den spielerischen Part neben dem Zweikämpfer, das ist einfach Philipps Paradeposition. Da hat man gegen Freiburg sehr gut gesehen, hat er früher schon gespielt bei seinen Clubs, auch in Paderborn zum Teil, wo er diese Monstersaison hingelegt hat. Insofern vielleicht auch zukünftig mal eine Variante.
Jonas, diese These, die ja auch seit Jahren durch die Gegend erzählt wird, auch von vielen Experten, einfach diese Bedeutung von Standardsituationen im modernen Fußball, die nimmt weiter zu, oder? Das wird auch nicht weniger werden in nächster Zeit, trotz spielerischer Stärken, die die eine oder andere Mannschaft hat.
Ja, nehme ich an, dass das einfach ein Mittel sein wird, was eine moderne, komplette Mannschaft einfach beherrschen wird oder beherrschen muss. Und ja, ist auch was durch die Datenanalyse wahrscheinlich auch noch immer besser einfach verstanden wird und wo man dann verschiedene Varianten sagen kann, welche funktioniert besser und welche funktioniert schlechter und gegen welche Mannschaft und so. Das wird, glaube ich, weiter einfach, da müssen die Mannschaften einfach weiter, glaube ich, dranbleiben und das nutzen.
Werden wir weiter beobachten. Was wir jetzt noch haben, an dieser Stelle, das ist unseren Kollegen Carlos Subina, den ich schon ein paar Mal ein bisschen angesprochen habe, mit dem ich also den Samstagnachmittag im Stadion gegen Eintracht Frankfurt verbracht habe. Und der konnte diese Woche mit dem VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo unter anderem sprechen und liefert uns ganz, ganz frische Eindrücke rund auch um diesen Komplex Taktik beim VfB Stuttgart. Und ich würde mal sagen, wir hören uns mal an, was Carlos Frisches uns mitgebracht hat.
Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
Der VfB Stuttgart befindet sich wie alle anderen Bundesligisten in der Länderspielpause und er hat das gute Gefühl mitgenommen, einen gelungenen Saisonstart hinbekommen zu haben und auch gut in der Bundesliga angekommen zu sein. Er nimmt aber auch Themen mit, wie der Trainer Pellegrino Matarazzo und der Sportdirektor Sven Mislintat immer so schön zu sagen pflegen. Und eines der größten Themen steht jedoch in keinem Fußball-Lehrbuch und es wird auch auf keinem Trainingsplan stehen. Das ist nämlich die Frage, wie kann sich der junge VfB diese Unbeschwertheit bewahren, die er zuletzt an den Tag gelegt hat? Wie kann er weiter mutig nach vorne spielen und dabei so frisch auftreten, wie er es über weite Strecken der ersten 7 Spieltage getan hat. Für Trainer Matarazzo ist die Antwort klar. Das Ganze führt für ihn nur über Fleiß und Akribie in der Trainingsarbeit, zum anderen aber auch über die ständige Bereitschaft und den ständigen Willen, sich selbst als Spieler, aber auch die Mannschaft verbessern zu wollen. Er selbst lebt das in einer sehr unaufgeregten Weise vor und das tut der Mannschaft offensichtlich gut. Da kann es dann während der Spiele samstags schon passieren, dass sehr geschätzte und sehr erfahrene Fußballjournalisten sich bei einem melden und fragen, wo kommt denn eigentlich plötzlich dieser Wataru Endo her? Wie hat es der VfB eigentlich geschafft, diesen Silas Wamangituka ein Jahr lang in der zweiten Liga zu verstecken? Und was ist mit Nicolas Gonzalez los? Der kann ja plötzlich nicht nur schnell rennen und hoch springen, sondern auch technisch sauber Fußball spielen. Ja, das Ganze ist wohl das Ergebnis einer Entwicklung, die über Monate stattgefunden hat. Matarazzo hat es einerseits geschafft, mit seinem Trainerteam mit diesen Jungs individuell zu arbeiten, sie besser zu machen, ihre Defizite zu beseitigen, sei es was Laufwege anbelangt, sei es was erste Ballkontakte anbelangt, sei es was Abschlüsse anbelangt. Er hat es dann auch dazu geschafft, ein passendes System für diese Mannschaft zurechtzuschneidern. Und wie er immer sagt, geht es ihm dann nicht um Grundordnungen und Zahlen. Also es ist ihm egal, ob sie im 3-5-2, 4-4-2 oder sonstigen Systemen auflaufen. Für ihn ist das immer eine Frage, welche Räume besetzen wir und welche Räume finden wir zum Spielen. Ja, das Ganze hat dem Trainer dann in Fachkreisen bisher auch einiges an Anerkennung eingebracht. Die Kollegen sind einerseits ein bisschen überrascht, was für ein VfB da gegen sie in der Regel auftritt. Sehr variabel, sehr schnell unterwegs. Das sind große Herausforderungen für die Gegner bisher. Der nächste ist dann die TSG Hoffenheim nach der Länderspielpause. Das wird sicher ein besonderes Spiel dann für Matarazzo, denn er hat dort einige Jahre als Co-Trainer und gearbeitet und er wird sicher jetzt darauf bedacht sein, es dem alten Arbeitgeber mal zu zeigen, dass er gut gelernt hat dort unter Julian Nagelsmann, aber dass er auch selbst was auf die Beine bringt.
Vielen Dank, Carlos, für die Eindrücke rund um den Taktikaspekt beim VfB Stuttgart. Ich glaube, das rundet unseren ganzen Komplex, unser großes Taktik-Zwischenfazit so ein bisschen ab an der Stelle. Nach 7 von 34 Bundesligaspieltagen so das erste Mal, dass wir ein bisschen drauf gucken konnten, wie sich der VfB taktisch in der Bundesliga schlägt. Dinge, die gut laufen, Dinge, die, das haben wir auch gerade, glaube ich, anklingen lassen, doch durchaus noch Luft nach oben lassen. Werden wir für euch weiter beobachten an der Stelle, machen mal einen Punkt und würden an der Stelle auch gleichzeitig euch noch verweisen auf die ganzen anderen Themenaspekte, die es in dieser Woche rund um den VfB Stuttgart gab. Es sind ja nicht wenige. Stichwort Gerichtsverhandlungen im Zuge der WLAN-Panne nach der Mitgliederversammlung 2019. Stichwort Treffen zu TV-Geldern ohne Beteiligung des VfB Stuttgart, der sogenannte Frankfurter Kreis. Stichwort VfB-Datenskandal, das hatten wir auch vor ein paar Wochen. Alles Dinge, die wir jetzt in diesem Rahmen nicht groß besprechen können. Das wollen wir, das haben, glaube ich, Philipp und ich auch schon hin und wieder mal angedeutet, dann auch richtig machen. Insofern verweisen wir euch da ganz herzlich auf unsere Portale stuttgarternachrichten.de, stuttgarterzeitung.de, auf die App Mein VfB. Da halten wir euch komplett auf dem Laufenden zu diesen Themen. Es gibt ganz aktuelle Texte aus der Woche von den Kollegen aufbereitet. Und genauso nehmen wir euch natürlich auch mit, zumindest bei dem, was man dann so rausbekommen wird, wenn es um das Testspiel geht, das der VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim bestreitet. Das wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein, aber auch da lest ihr alle Informationen rund um dieses Spiel bei uns. An dieser Stelle der Hinweis für euch und an dieser Stelle der Hinweis für Jonas, dass du noch nicht entlassen bist.
Entweder oder, unser Podcast Tiki-Taka.
Jonas, unser Podcast Tiki-Taka. Du hast nichts davon gehört, weil ich dir das falsche Sheet bzw. Sheet ohne das Ding zugeschickt habe. Aber wie immer ist es eben so, dass jeder Gast, der hier zum ersten Mal ist, dieses kleine Prozedere mit uns zu durchlaufen hat. Ich gebe dir jetzt einfach drei Entweder-Oder-Fragen.
Okay.
Du beantwortest diese und begründest deine Entscheidung.
Na gut.
Expertenkollegen, Ralf Gunisch oder Erik Meyer?
Ralf Gunisch natürlich.
Ist er, wie wirkt er für dich? Es ist ja so ein bisschen so der moderne Analyst, so, ne? Auch mit diesen ganzen The Zone-Übertragungen und so. Ist schon eine andere Geschichte.
Ja, schon. Also daran hätte ich es jetzt auch festgemacht. Also ja, einfach modern, interessiert, offen. So, das gefällt mir ganz gut.
Christian, zweite Frage darfst du stellen.
Oh, die zweite Frage. Da bin ich jetzt mal gespannt auf die Reaktion. Es dreht sich um Mathematik, Analysis oder Geometrie?
Geometrie, weil es vielleicht auch im Fußball anwendbar ist, weiß ich nicht. Und anschaulicher ist und visuell ist. Das gefällt mir gut.
Wenn wir bei Anschaulichkeit bleiben, dann ist die dritte Frage genau richtig. Beim Eckball, Spieler auf der Linie, ja oder nein, Jonas?
eher nein, weil wenn du einen Spieler auf der Linie brauchst, ist vorher schon was schiefgelaufen. Also würde ich lieber das sicherstellen, dass vorher nichts schief läuft.
Spannend.
Ja, tatsächlich.
Hätte ich anders gesehen.
Nee, weil auch da wieder noch ein kleiner Ausflug früher zurück, als ich noch gekickt habe, da hieß es am besten, stellt euch zu viert dahin, weil die wussten, Fehler vorher vermeiden, kriegt man nicht gebacken, also dann lieber noch zwei Leute mindestens auf die Linie stellen. Ja.
So wandelt sich der Fußball.
Aber er hat natürlich recht, also ich bin da ganz bei Jonas, er hat schon recht. Das ist tatsächlich der Punkt, der springende Fehler passieren vorher. Wenn der Ball bis dahin kommt, hast du einfach schon einen gemacht, also versuch's lieber proaktiv, indem du dich anders aufstellst, um es eben so überhaupt den Schuss, den Kopfball, den sonst was zu verhindern, damit der Ball überhaupt da aufs Tor kommt.
Ist ja auch so ein bisschen eine Glaubensfrage. Gibt es da eine Entwicklung eigentlich, Jonas? Nimmt man das wahr so ein bisschen? Also gefühlt sind es immer weniger Mannschaften, die irgendwie jemanden auf die Linie stellen, oder täusche ich mich?
Boah, keine Ahnung. Müsste man irgendwie mal eine statistische Erhebung machen oder sowas, aber weiß ich nicht.
Ja, der neueste Trend ist ja jetzt hinlegen hinter eine Freistoßmauer.
Ja, ich ärgere mich einfach immer nur, aber das ist natürlich wahrscheinlich der Klassiker, ne? Wenn der Ball dann irgendwie hinten einschlägt und dann denkst du mal so, also, wenn da einer auf der Linie gestanden wäre dann und hätte der Hund nicht geschissen.
Ja, so. Aber guck mal an, so, pass mal auf, also schau doch mal, wenn du das 2-2 von Frankfurt, Barcocks Eckball ist stark, dem Abrahams Laufweg ist noch besser, noch dazu ist er in einem Loch der Zuständigkeit. Genau da kommt es zum Tragen, was Jonas vorher gesagt hat. Du musst halt aus der Raumdeckung raus dann in den Zweikampf kommen. Und das gelingt nicht. Ich glaube, es sind Stenzel und Stenzel ist auf jeden Fall dabei gewesen. Ich glaube, Sosa war es auch. Jedenfalls kommt der Ball genau perfekt in die Schnittstelle ihrer beiden Zuständigkeitsbereiche. Und nur der Kollege Abraham eben ist in der Lage gewesen, dann diesen Raum, der ist minimal gewesen, der war vielleicht so groß wie eine Telefonzelle, der läuft dann an, springt richtig hoch, hat das perfekte Timing dann auch noch. Und da ist dann gegen den Kopfball nichts mehr zu machen gewesen, weil der war dann sogar so gut, dass selbst wenn du einen da hinten auf der Linie stehen hättest, haben hättest stehen, wie auch immer, auf jeden Fall, der hätte das Ding auch nicht mehr verteidigt. Insofern, der Punkt ganz klar da, du musst es einfach schaffen, diesen Fehler vorher zu vermeiden. Das heißt, den Abraham deutlich besser im Luftraum verteidigen, als es eben der VfB schafft.
Ihr seht und ihr hört, wir könnten hier so eine Tagesfolge aufnehmen, weil die Themen einfach nicht ausgehen und die Beispiele auch. Ich finde es auch immer witzig, wie sich viele von uns dann einfach sofort an Szenen erinnern, die vor dem geistigen Auge haben und man das so alles ein bisschen anschaulich erklären konnte. Wir hoffen, dass euch das, unser kleiner wilder Ritt durch die Taktik rund um den VfB Stuttgart gefallen hat. Und wie immer der Hinweis an euch da draußen, gebt uns Feedback, meldet euch immerhin. Was wir, glaube ich, so ein bisschen rausnehmen konnten, wir haben, glaube ich, schon die Wünsche einiger Hörer jetzt erfüllt, dadurch, dass sich nämlich einfach viele schon wirklich in den vergangenen Wochen gesagt haben, Mensch, holt doch mal den Jonas rein in die Sendung. Das wird höchste Zeit. Das haben wir zumindest jetzt mal erfüllt, Philipp.
Richtig, und ich würde einfach jetzt schon mal sagen, dass schreit nach einer Wiederholung. Wir haben ja auch im neuen Jahr Länderspielpausen und dann haben wir deutlich mehr Spiele, auf die es zurückblicken sich lohnt, auf die von denen Dinge abzuleiten sind. Und ich würde sagen, wenn Jonas Bock hat und sein Doktorandentum ihm die Möglichkeit, den Raum gibt, dann kommt er einfach wieder. Und wir machen die gleiche Nummer Anfang nächsten Jahres nochmal.
Ja, würde mich freuen. Also war jetzt auch eine coole Runde, glaube ich.
Wird's immer erleichtert. Wir haben ihn nicht vergrault, Philipp. Sehr gut.
Nee, so haben wir uns auch gar nicht angestrengt, das zu tun. Das könnten wir, glaube ich, schon, wenn man, aber das ist natürlich der völlig falsche Weg. Jonas, vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Wir hoffen, euch da draußen hat das auch Spaß gemacht. Und wenn ihr noch nicht genug habt von uns zwei Pappnasen und unserer MeinVfB-Marke, dann schaut einfach vorbei auf YouTube, auf Instagram, in unserer App natürlich, die es kostenfrei gibt, Facebook, Twitter, ihr kennt die Kanäle, wir müssen es nicht noch jede Woche neu aufzählen, @meinVfB, einfach da suchen und im Idealfall dann gerne noch unter www.stn.de, MeinVfB Newsletter, unseren Newsletter abonnieren, der euch jeden Freitag, im Idealfall also vor dem nächsten Spiel, mit den wichtigsten, größten, schönsten, interessantesten Stücken rund um den VfB Stuttgart aus unserer Redaktion versorgt. Christian, habe ich was vergessen?
Nee, ich glaube, ich bin soweit durch. Du hast alles gesagt, Jonas hat alles gesagt. Ich bereite mich jetzt mental vor auf Georgien gegen Nordmazedonien und ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als euch eine schöne Länderspielpause zu wünschen. Wir hören uns nächste Woche wieder dann mit dem Ausblick auf, wie ich jetzt schon finde, ganz, ganz spannendes Spiel auswärts bei der TSG Hoffenheim.
Podcast statt. Der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.